Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Elena Hong. Guten Morgen. Und das sind unsere Themen im Religionsmagazin an diesem Mittwoch. Zunächst blicken wir zurück auf die letzten 2000 Jahre der Sexualität im Judentum. Was ist erlaubt, gewünscht, geboten? Was sagen rabbinische Schriften zu Ehe, Familie, Erotik und Spiritualität? Und wie wurden diese Vorschriften gelebt? Eine Berliner Ausstellung eröffnet jüdische Sichtweisen. Dann ein Sprung in die Zukunft. Schon jetzt sind Chatroboter mithilfe von künstlicher Intelligenz in der Lage, Predigten zu schreiben, Gebete zu formulieren und religiöse Gespräche zu führen. Braucht es da noch den Beruf des Seelsorgers, der Seelsorgerin? Und Ankommen im Hier und Jetzt. Zu sich selbst finden, Entschleunigung erfahren. Das sind Gründe, die immer mehr Menschen motivieren, eine spirituelle Wanderung zu unternehmen. Warum das Pilgern hoch im Kurs ist und man dafür nicht erst nach Spanien reisen muss, das verrät der Pilgerpastor von Hamburg. Welche Rolle spielt Sexualität im Judentum? Dieser Frage geht eine neue Ausstellung im Jüdischen Museum in Berlin nach. Sex, jüdische Positionen. So prägnant und provokativ der Titel, so umfangreich die Bandbreite der dort ausgestellten Kunstexponate. 140 Skulpturen, Fotografien und historische Dokumente von der Antike bis in die Gegenwart. Wie sich die Auffassungen von Sexualität, Erotik und Begehren, aber auch die Grenzen und Tabus im Judentum entwickelt und verändert haben, das steht dort im Zentrum. Ein Spannungsverhältnis also zwischen orthodoxer, religiös begründeter Norm auf der einen Seite und liberal gelebter Vielfalt auf der anderen. Carsten Dippel hat sich die Ausstellung für uns angesehen.
Ein riesengroßes Knäuel aus gehäkelten Penissen, Vulven, Mündern, Brüsten, schrill und bunt, hängt im Glashof des Jüdischen Museums. Die Installation Tum Tum des israelischen Künstlers Gil Jeffmann ist ein Eyecatcher. Und zugleich ein augenzwinkernder Kommentar zur Ausstellung Sex, jüdische Positionen. Das Jüdische Museum Berlin zeigt die ganze Vielfalt und Bandbreite im Umgang mit Sexualität im Judentum.
Dass wir diese Ausstellung machen, ist, weil Sexualität natürlich ein elementarer Bestandteil des Lebens ist und es betrifft jeder. Aber dann zeigen wir hier die Ausprägung in der jüdischen Kultur.
Sagt Hetti Berg, die Direktorin des Jüdischen Museums. Über Sex und Begehren, über Ehe und Ehelosigkeit, über Erotik und Lust wurde in der jüdischen Tradition von jeher mit einer großen Selbstverständlichkeit diskutiert. Sichtweisen, die sich aus den rabbinischen Texten speisen und die auch in heutige Debatten um geschlechtliche Identität, um Abtreibung, um Gendergerechtigkeit einfließen. Ein gestiegenes Interesse an Sex im Judentum haben zuletzt populäre Serien wie Unorthodox oder Stiesel gezeigt, wenngleich sie nicht ganz frei von Klischees waren und im Fall der ultraorthodoxen jüdischen Welt nur einen Teilaspekt beleuchten. Letztlich geht es meist um die Norm und die Abweichung davon, sagt Hetti Berg.
In die rabbinische Literatur, in die Talmud, gibt es sehr viele Fragen über Sexualität und detailliert, wie sollen diese Regeln umgesetzt werden und was darf man machen und was nicht. Und da ist sehr viel Diskussion darüber und das kann man eigentlich an das Thema Sexualität zeigen, wie das Judentum funktioniert. Es gibt Regeln, aber die werden immer wieder verhandelt und interpretiert.
Das Jüdische Museum hat zahlreiche Künstlerinnen und Künstler eingeladen, sich mit den Themen rund um Sexualität im Judentum auseinanderzusetzen. Neben den Artefakten aus einer 2000-jährigen Geschichte sind etwa kleine Skulpturen von Gabriela Boros zu sehen. Sie zeigen die ganze Sprachlosigkeit der Talmud-Gelehrten, die für die Vulva nur umschreibende Begriffe fanden. Das Grab, ihr Atem, die andere Welt. In einer großen Installation der in Berlin lebenden israelischen Grafikerin Noa Snir mit sehr bunten, recht expliziten Darstellungen werden Talmud-Texte ironisch illustriert. Andere Objekte widmen sich dem Dilemma orthodoxer Paare, ihre Sexualität mit einem strengen Regularium in Einklang zu bringen. Die Kuratorin Miriam Goldmann.
Interessant für uns als Ausstellungsmacher ist natürlich trotzdem, wo sind die neuralgischen Punkte, an denen Reibung entsteht. Und wir zeigen das, was man tut, also wie wird es gelebt. Und zu dem Leben gehören auch Einschränkungen und insofern zeigen wir die dann auch, ohne dass wir jetzt ein starkes Augenmerk darauf richten.
In der jüdischen Tradition ist vieles auf Ehe und Familie ausgerichtet. Sex, verbunden mit dem Gebot, seid fruchtbar und mehret euch. Doch das schloss Gedanken über Lust und Begehren nie aus. Das populäre Buch des amerikanischen orthodoxen Rabbiners Shmuley Boteach, Koscher Sex von 1999, zeugt davon. Das Suchen nach Antworten auf den Umgang mit menschlicher Sexualität machte andere zu Pionieren der Sexualforschung, wie Magnus Hirschfeld.
Es wird wirklich gesucht nach Wege, um ja auch die jüdischen Gesetze einzuhalten, aber zur gleichen Zeit die Grenzen dafür zu untersuchen. Ich glaube, diese Offenheit in dieser Sinne ist kennzeichnend für das Judentum.
Ein Blick aus der Gegenwart in die diskussionsfreudige Geschichte von Sex im Judentum. Diese Ausstellung mit ihren Kunstwerken, Filmen, manch Provokantem und Schillerndem, ist informativ, überraschend und sehenswert.
Die Ausstellung Sex, jüdische Positionen, läuft noch bis zum 6. Oktober im Jüdischen Museum in Berlin. Carsten Nippel berichtete. Veränderungen am Markt voraussagen, Werbung personalisieren, Texte maschinell übersetzen lassen. In immer mehr Arbeitskontexten kommt mittlerweile die künstliche Intelligenz zum Einsatz. In den Kirchen hingegen scheint diese Art der technologischen Innovation nur schleppend Einzug zu finden. Predigt dennoch künftig die künstliche Intelligenz anstelle der Pastorin oder des Priesters? Und wie sieht es aus mit dem zwischenmenschlichen Kontakt? Also wenn es um die Sorge, um die Seele geht, könnten Chatbots diese Art von Begleitung möglicherweise ersetzen? Auf die Suche nach Antworten im Arbeitsfeld der Seelsorge hat sich Ulrike Schuld begeben.
Seelsorge, die immer verfügbar ist, wenn Ratsuchende sie brauchen, die findet abseits von persönlichen Begegnungen schon längst statt. Per E-Mail, per Videogespräch, in Chats oder auf Social Media. Achim Blackstein kümmert sich in der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers darum, dass Menschen seelsorglich dort abgeholt werden, wo sie digital unterwegs sind. Der Beauftragte für digitale Seelsorge und Beratung erlebt sogar, dass Menschen sich an ChatGPT wenden, dass sie etwa fragen:
Wie kann Gott Leid zulassen? Oder nenne mir 5 Schritte, wie ich mit einer Veränderungssituation oder mit einer Krise umgehen kann. Und dann kommt ja ChatGPT und gibt einem da eine Information und das ist gar nicht unbedingt immer schlecht und kann vielleicht so ein erster Schritt auch sein, den man dann gehen kann. Und sei es, dass ich diese 5 Schritte mitnehme und dann mit einer Seelsorgerin oder einem Seelsorger weiterspreche und sage, guck mal, das hat mir ChatGPT geraten. Wie findest du das oder wie gehen wir jetzt weiter vor? Also da erlebe ich schon eine große Offenheit und auch eine Experimentierfreude.
Seit Herbst 2022 ist ChatGPT in aller Munde. Der kommerzielle Chatbot, der KI, also künstliche Intelligenz, nutzt. Eine Software, die nicht nur festgelegten Regeln folgt, sondern die selbst lernen kann. Etwa aus der Interaktion mit Menschen, die fragen, warum Gott Leid zulässt. Kirchliche Seelsorge, die durch oder mit KI stattfindet, gibt es bisher nicht, sagt Achim Blackstein. Vor allem, weil keine Technologie bisher die dafür nötigen Standards erfülle, etwa an den Datenschutz. Der unterliegt bei ChatGPT US-amerikanischen Gesetzen. Wenn man also ChatGPT in einer Lebenskrise um Rat fragt, landen diese sensiblen Unterhaltungen auf den Servern eines Unternehmens, das dann damit auch weiterarbeitet. Als Unterstützung in der Seelsorge, findet Blackstein, könnten KI-Anwendungen aber durchaus nützlich sein. Seelsorgerinnen und Seelsorger könnten damit beispielsweise in der Ausbildung ihre Lese- und Schreibkompetenzen trainieren.
In Rollenspielen mit der KI würde sich auch ChatGPT als Beispiel anbieten, sodass man auch eigene Antworten hinterfragen kann, evaluieren kann für sich selbst oder natürlich auch im Team, für Brainstorm, für Inspiration. Fallbeispiele könnten mit der KI aufgesetzt und durchgeführt werden, so dass man auch als Seelsorgerin und Seelsorger in einem geschützten und sicheren Rahmen schwierige Gespräche führen kann, suizidale Ankündigungen, den Umgang damit üben kann und Ähnliches.
Ziemlich bald sei auch vorstellbar, dass KI-basierte Software bei der Übersetzung hilft. Wenn Menschen eben nicht auf Deutsch, sondern auf Russisch, Türkisch, Englisch oder Französisch Rat suchen. Auch könnten KI-Anwendungen von gesprochener Sprache in Schrift übersetzen oder umgekehrt, also Barrieren in der digitalen Seelsorge abbauen. Für KI als Hilfsmittel sieht Blackstein bei Seelsorgerinnen und Seelsorgern eine recht große Offenheit. Ohne bestimmte Voraussetzungen ginge es aber nicht. Ratsuchenden müsse transparent gemacht werden, dass KI eingesetzt wird, und ihre Daten müssten ausreichend geschützt werden. Aber selbst wenn diese Probleme gelöst wären, drängt sich vor allem eines auf beim Nachdenken über KI als eigenständige Seelsorgerin. Eine Maschine kann sich nicht einfühlen. Sie hat kein menschliches Verständnis, sondern berechnet mit statistischen Methoden Antworten auf einen Frageimpuls. Andererseits, Emotionen können der Seelsorge auch im Weg stehen. Deshalb kann sich Peter Zimmerling KI als sinnvolle Ergänzung vorstellen. Er ist in Leipzig Professor für praktische Theologie mit Schwerpunkt Seelsorge. KI könnte Impulse geben, sagt er. Gerade in der längeren seelsorglichen Begleitung, wenn man dem Menschen notwendigerweise nahe kommt.
Also nahe im Sinne von, ich fühle mich ein, ich bin verständnisvoll. Aber das bedeutet natürlich auch, dass meine Betriebsblindheit irgendwie zunimmt. Und da könnte, das ist so meine Hoffnung oder meine Vorstellung, da könnte KI das Spektrum der Interventionsmöglichkeiten erweitern und offen halten vielleicht auch. Weil ja KI nicht so eine emotionale Beziehung aufbaut zu einem anderen Menschen.
KI-Anwendungen wie ChatGPT können zu fast allem, auch zu religiösen Fragen, etwas sagen. Oder dazu, wie man mit tiefen persönlichen Krisen umgeht. Das liegt vor allem daran, dass sie mit Unmengen von Daten trainiert worden sind. Darunter auch Bibeltexte, Fachtexte aus Psychologie, Theologie und Religionswissenschaft, aber auch Social-Media-Beiträge und Diskussionen aus Internetforen. Bei der Deutschen Gesellschaft für Informatik hat sich die gebürtige US-Amerikanerin Deborah Weber-Wulf Gedanken über KI in der Seelsorge gemacht. Sie ist unter anderem wegen der Vielfältigkeit der Trainingsdaten von ChatGPT skeptisch.
Das wird alles anstandslos zusammengemischt. Es hängt so teilweise ein bisschen davon ab, wie viel es von welches gibt. Und ich habe keine Vorstellung davon, wie viel religiöse Unsinn im Internet steht. Ich weiß, dass es das gibt, aber ich weiß nicht, wie viel es gibt.
Weber-Wulf war bis vor kurzem Professorin für Medieninformatik an der Berliner HTW. Jetzt ist sie im Ruhestand. Der evangelisch-methodistischen Kirche ist sie als Laienpredigerin verbunden. Selbst für die Trainingsdaten von ChatGPT, die aus ihrer Sicht als vernünftigere religiöse Darstellungen gelten können, stelle sich die Frage, welches Selbstverständnis und welche Rollenbilder sie überhaupt transportieren. Und auch, wer die Verantwortung trägt, wenn man es einer KI überlassen würde, selbstständig mit Menschen in schwierigen Lebenssituationen umzugehen. Und was wäre mit eigens für die Kirchen erstellten KI-Anwendungen für die Seelsorge? Teuer und viel zu ressourcenintensiv, meint Weber-Wulf.
Naja, wir müssen ja nicht alles machen, was prinzipiell machbar wäre mit einem Computer. Wir können es ja auch manchmal sein lassen, weil wir sagen, nee, das ist nicht das, was wir uns vorstellen, oder ein lebenswertes Lebensraum.
Dennoch. Eine Offenheit für KI als Hilfsmittel in der Seelsorge gibt es laut Achim Blackstein von der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers allemal. Wenn KI aber mehr sein solle als ein Hilfsmittel, müsse man an erster Stelle eine grundsätzliche Frage beantworten.
Welchen Mehrwert stellen wir als Menschen gegenüber einer KI dann eigentlich, in Anführungszeichen oder in Klammern gesagt, noch da?
Ulrike Schuld über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Seelsorge. Thank you. Orientierung im Leben finden, das ist nicht nur ein Anliegen, das in Seelsorgegesprächen verhandelt wird. Eine weitere Möglichkeit ist das Pilgern. Mit Rucksack und Wanderschuhen machen sich jedes Jahr hunderttausende Menschen auf den Weg, die die Verbindung von Natur, sportlicher Betätigung und spiritueller Erfahrung auf sich wirken lassen. Auch gerade unter jungen Leuten erlebt das Pilgern eine echte Renaissance. Man muss aber nicht erst ins heiße Spanien reisen, um Abschnitte des populären Jakobswegs zu gehen. Auch im Norden von Deutschland und Europa finden sich zahlreiche Wegweiser mit Jakobsmuschel und blauem Untergrund und noch viele weitere Symbole für Pilgerpfade. Sinje Stadtlich war unterwegs in Hamburg und hat dort den Pilgerpastor Frank Kaper bei seiner Arbeit besucht.
Wir befinden uns hier in dem, wie ich immer sage, coolsten Büro der Nordkirche.
Frank Kaper ist begeistert von seinem Arbeitsplatz. Seit Anfang März ist er der neue Pilgerpastor in der Hamburger St. Jakobikirche.
Das ist ein Seitenflügel der Jakobikirche in Hamburg, schätzungsweise 8 oder 10 Meter hoch, wo so ein kleiner Balkon eingezogen ist, wo mein Schreibtisch steht. Und darunter ist aber eben dieser Begegnungsort, das Pilgerbüro. Hier kommen Menschen her, die sich ihre Pilgerpässe abholen. Hier kommen Menschen zu Seelsorge oder auch um zu berichten, was sie erlebt haben auf ihren Pilgerwegen. Hier treffen wir uns mit dem Pilgerteam.
Ein Wegweiser mit Pilgerzielen, ein Rucksack, Wanderstäbe, bemalte Steine und unzählige Karten und Bücher. Das Büro wartet auf Pilger aus Hamburg und aller Welt. Eingerichtet hat es vor 15 Jahren Frank Kapers Vorgänger Bernd Lohse. Er ist heute noch einmal zu Besuch gekommen und berichtet, wie alles anfing.
Die damalige Hauptpastorin, heutige Bischöfin von Hamburg, Kirsten Viers, die erzählte, dass man in St. Jakobi gerne das Pilgern wiederbeleben möchte. Und da sagte sie zu mir, Mensch Bernd, du bist ja schon mal gepilgert, du hast da schon so ein bisschen Ahnung, kannst du uns nicht mal ein Konzept schreiben?
Und das tat Bernd Lohse. Das Konzept überzeugte, der Pilgerpastor war geboren. Auch wenn seine Stelle zunächst aus Spenden finanziert werden musste. Für Lohse ist das Pilgern etwas grundsätzlich Menschliches. Es gibt nicht den einen Zeitpunkt in der Geschichte, an dem es begonnen hätte, erklärt er.
Also wir wissen, dass das Pilgern zum Menschen gehört. Man weiß, dass vor 20.000 Jahren schon die Stämme in Australien zum Uluru, dem heiligen Berg Australiens, gegangen sind, um dort Rituale zu machen.
Hinduismus, Buddhismus, Judentum, Christentum und Islam. Auf ihre eigene Art seien alle Weltreligionen Pilgerreligionen, so Bernd Lohse. Und Frank Kaper, der Neue, ergänzt, die Sehnsucht nach spirituellen Erlebnissen sei in den Menschen verankert.
Menschen gehen ja meistens nicht auf dem Weg, indem sie sagen, ich suche jetzt nach Gott oder sowas, so wie das Pilger im Mittelalter getan haben, aber dann treffen sie trotzdem auf Gott. So, das ist ja das Coole auch an Pilgerarbeit, dass die Grenzen fließend sind und dass die Religion, die da passiert, nicht so explizit ist, sondern dass sie sozusagen durch die Hintertür sich in dein Leben reinbewegt und du vielleicht etwas begreifst, was du vorher in der Kirche so nicht gesucht hättest und dann auf dem Weg findest.
In der Geschichte galt Pilgern unter Protestanten zeitweise als Tabu. Im protestantischen Norwegen stand es im 16. Jahrhundert sogar unter Strafe. Von Martin Luther ist der Ausspruch überliefert, man wisse nicht, ob in Santiago überhaupt Jakobus begraben liege oder doch nur ein toter Hund oder ein totes Pferd. Bernd Lohse betont aber, Luther sei nicht grundsätzlich ein Feind des Pilgerns gewesen.
Martin Luther hat eine sehr differenzierte Position zum Pilgern. Er hat mal geschrieben, das Pilgern ist eine wunderbare geistliche Übung, aber Pilgern zur Selbstgerechtigkeit, also um sich frei von Sünden zu pilgern oder zum Heil als Leistung hin zu pilgern, das hat er abgelehnt. Und so können wir heute in der evangelischen Kirche auch mit Luther und auch mit anderen Theologen sehr gut das Pilgern als gut evangelisch, aber vor allen Dingen als gut christlich und vor allen Dingen als gut menschlich erleben.
Das Netz der Pilgerwege wird seit Jahren auch in Norddeutschland und Nordeuropa immer weiter ausgebaut. Direkt vor der Jakobikirche in Hamburg läuft einer vorbei, wie Frank Kaper zeigt.
Wir gehen jetzt auf dem Jakobusweg Lüneburger Heide, der hier an der Hamburger Hauptkirche St. Jakobi startet und dann eben bis nach Loccum führt. Ein altes Kloster, das ein Ausgangspunkt ist von dem deutschen Pilgerweg Loccum-Volkenroda.
Bernd Lohse ist diesen Weg in seiner Zeit als Pilgerpastor schon mindestens 40 Mal gegangen, schätzt er. Immer wieder hält er an besonderen Stellen in der Hamburger Innenstadt an.
Und dann geht's in den Untergrund. Wir gehen jetzt unter der Willy-Brandt-Straße durch Richtung Hafen City. Hier kommt jetzt ein Stück, wo man eine fantastische Akustik hat. Amazing Grace, How sweet the sound. Wir kommen nämlich jetzt zum Losepark. Eine erste kleine grüne Oase mit vielen Obstbäumen, aber auch einer Gedenkstätte. Hier sind nämlich die Menschen, die Juden, die Roma und Sinti, Homosexuelle im Zweiten Weltkrieg in der Nazizeit deportiert worden. Und das hat eben beides. Es ist die Ambivalenz des Lebens. Es gibt die Schreckensmomente und es gibt auch die Entspannung, das Schöne. Mitten dadurch führt dieser Pilgerweg.
Der Pilgerpastor trifft sich regelmäßig mit Gruppen von Gemeindemitgliedern, aber auch anderen Interessierten, um zu pilgern. In Hamburg, aber auch weit darüber hinaus.
Also es ist so, dass meine eigenen Pilgererfahrungen vor allem Richtung Skandinavien gegangen sind. Ich bin zweimal auf dem Olafsweg gegangen, also bin schon als Pilger in Trondheim angekommen. Und im vergangenen Jahr sind wir auch mit einer Gruppe am Vätternsee nach Vadstena gegangen und haben da die schwedischen Strukturen des Pilgerns kennen und lieben gelernt.
Auch die kleine schwedische Ortschaft Vadstena, zwischen Göteborg und Stockholm gelegen, hat ein Pilgerzentrum. Dort ist Eva Hagström für die Pilgerwege zuständig. In Schweden sei die evangelische Kirche besonders stark in die Entwicklung des Pilgerwesens involviert, erzählt sie im Videogespräch.
I would say that Sweden is a upcoming star because actually the climate is perfect for pilgrimage. It's not that hot. Most of the routes are also pretty flat and we don't have to cross over mountains, which is also a problem for some big pilgrim routes. We have something called Allemansrätten, which means that you can actually go through all nature. You're allowed to walk on other people's land.
Die berühmte Klosterkirche in Vadstena ist eines der wichtigsten Pilgerziele Europas. Hier sind die sterblichen Überreste der heiligen Birgitta von Schweden begraben. Sie lebte im 14. Jahrhundert als Hofdame am schwedischen Königshaus.
She's a role model for today, actually. She was always very religious. And she made pilgrimage to Santiago and she started to have these visions that Christ was talking through her. And then she started to develop her idea of starting a monastery in Sweden and also that the Pope should move back to Rome. So she was actually in the politics in Europe and wanted to make peace.
Das Kloster wurde kurz nach Birgittas Tod tatsächlich geweiht. Noch heute leben in Vadstena Nonnen des von ihr gegründeten Birgittenordens. Es gibt in Schweden verschiedene Pilgerwege, die den Spuren der heiligen Birgitta folgen. Einer von ihnen führt auch nach Deutschland. Eva Hagström berichtet, dass sie im Moment vor allem daran arbeiten, auch die Kirchen entlang des Weges für die Pilger zu öffnen, fürs Gebet und auch als Unterkunft, nicht nur am Ziel in Vadstena.
I'm part of something bigger. That is the feeling that we want to give to the pilgrims in Sweden along the St. Birgitta Ways route.
Eine Idee, die ihren Hamburger Pilgerkollegen gefällt. Auch sie betonen den Gedanken, dass es beim Pilgern schon auch auf das Ziel ankomme, vor allem aber auf den Weg.
Es geht nicht darum, wenn ich angekommen bin, erst auf dem letzten Meter quasi bei dem Eintritt in die Kathedrale in Santiago passiert etwas, sondern es passiert in dem Moment, in dem ich losgehe, schon etwas. Bei dem ersten Schritt beginnt der Prozess und das kann nach 10 Metern sein, es kann nach 20 Kilometern sein oder es kann auch auf den letzten 300 Metern sein, aber es passiert etwas auf dem Weg mit einem und es ist wichtig, dass man offen ist dafür, diese Veränderungen zuzulassen.
Ein Beitrag von Sinje Stattlich über das Pilgern im Norden. Und das waren die Informationen aus Religion und Gesellschaft bis hierher. Heute Abend hören Sie mehr von uns dann zum Thema Kirchenkampf, wie mutige Frauen in der bekennenden Kirche dem Nationalsozialismus trotzten. Ein Feature von Carsten Krampitz im Deutschlandfunk, heute um 20.10 Uhr. Die Redaktion dieser Sendung hatte Andreas Mein. Am Mikrofon verabschiedet sich Elena Hong. Vielen Dank für Ihr Interesse.